Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Mein heutiger Gast schaut meistens nicht auf die Dinge, auf die die Medien ihre Scheinwerfer richten, sondern er schaut hinter die Kulissen und schaut, was spielt sich im Hintergrund ab. Ich begrüße heute ganz herzlich Ernst Wolf. Hallo Ernst.
Hallo Helmut.
Liebe Zuschauer, wenn Sie einmal Max Otte, Volker Hellmeier, Markus Krall oder andere Top-Referenten live auf der Bühne erleben wollen, dann besuchen Sie unseren Kapitaltag 2024. Er findet dieses Jahr am 25. Oktober im Großraum München statt. Ich werde auch dort anwesend sein und einige Interviews mit den Referenten führen. Für mich sind bei solchen Veranstaltungen die Pausen immer auch ganz wichtig, denn dort hat man immer ein bisschen Zeit zu plaudern und kann sich kennenlernen. Ja, es erwarten Sie viele Vorträge. Wie steht es um die drohende Bargeldabschaffung? Wie steht es um die Entwicklung der digitalen Zentralbankwährung? Droht uns noch ein großer Krieg angesichts der weltweiten Krisen? Steht uns ein großer Börsencrash bevor? All das und viel mehr erwartet Sie am Kapitaltag 2024. Sie sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Sie. Alle Infos finden Sie im Kommentarbereich und auch in der Videobeschreibung unter kapitaltag.de. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ernst, wir haben jetzt vor kurzem die Debatte zwischen Trump und Harris gesehen im amerikanischen Fernsehen. Schaust du dir solche Sachen noch an oder sagst du, das gehört alles zum Kasperletheater, das interessiert mich nicht?
Also die ganze Show gucke ich mir natürlich nicht an, aber Ausschnitte habe ich mir schon angesehen, weil ich natürlich auch immer gerne wissen möchte, wie die Leute abgelenkt werden sollen. Also für mich ist das Ganze ein riesiges Ablenkungsmanöver und das soll die Amerikaner einfach noch in dem Glauben halten, dass es tatsächlich nur zwei Alternativen gibt, also entweder Frau Harris oder Donald Trump und denen also auf jeden Fall die Sicht auf eine dritte Möglichkeit dann zu verbauen.
Donald Trump wird ja weltweit, kann man sagen, in den Medien zerrissen. Er wird bekämpft, er wird immer schlecht dargestellt. Man hat das auch bei dem TV-Duell gesehen. Alles, was Trump gesagt hat, wurde einem Faktencheck unterzogen. Und auch Kamala Harris hat falsche Dinge erzählt, die dann aber nicht einem Faktencheck unterzogen wurden. Was soll diese Show eigentlich und warum sind die deutschen Medien gerade immer so intensiv dabei, jetzt Kamala Harris so hochzuschreiben? Man hat sie ja in den letzten 4 Jahren eigentlich kaum wahrgenommen. Was ist der Grund dafür?
Ich denke, in den USA ist der Grund, dass die Spaltung innerhalb der Bevölkerung, die ja jetzt schon sehr groß ist, einfach nur weiter vorangetrieben werden soll. Also man will die Leute gegeneinander aufbringen, um die ganze Agenda im Hintergrund dann fortführen zu können. Was Deutschland anbetrifft, Deutschland hat natürlich überhaupt gar keinen Einfluss auf die Wahlen da drüben. Aber bei uns läuft ja eine ähnliche Agenda. Also wenn wir uns die Landtagswahlen bei uns ansehen, da ist ja die AfD also auch praktisch an die Wand gestellt worden als faschistisch, als wirklich eine verbrecherische Organisation. Es ist über ein Verbot der AfD sogar diskutiert worden. All das führt dazu, dass die Spaltung in der Bevölkerung immer tiefer wird, dass die Leute gegeneinander aufgebracht werden und sich nicht damit beschäftigen, wer denn vielleicht im Hintergrund sie gegeneinander aufbringt.
Ja, man kann diese Spaltung ja wunderbar auf X beobachten. Das sind ja richtige Kämpfe. Also ich persönlich mag X nicht, weil das ist mir zu, ja, zu wild und zu böse, wie die Leute da kommunizieren miteinander. Wie siehst du das, diese sozialen Netzwerke? Bist du da auf X auch aktiv?
Ja, ich bin da zwar aktiv, aber ich finde das auch also teilweise sehr unangenehm, was da vor sich geht. Ich mache das nur, um viele Leute zu erreichen. Aber diese ganzen sozialen Netzwerke steuern natürlich diese Agenda auch. Weil wer ist derjenige, der im Hintergrund als Strippenzieher da, als Marionettenspieler die Strippen zieht? Das ist der digital-finanzielle Komplex. Und dem gehören ja diese ganzen sozialen Netzwerke. Und diese sozialen Netzwerke haben vor allem eine Funktion, genau diese Agenda voranzutreiben. Und da die Agenda im Moment ein bisschen ins Stocken geraten ist, wird einfach die Spaltung in der Bevölkerung weiter vorangetrieben. Und das offensichtlich mit sehr großem Erfolg.
Nun gibt es Leute, die sagen, ja, das ist alles echt. Also diese ganzen Kämpfe, auch dass Trump so bekämpft wird, dass die AfD in Deutschland von den Medien so bekämpft wird. Und zwar gibt es, ja, sie denken, dass es zwei Pole gibt. Du sagst aber immer, das ist alles eins, das steckt alles unter einer Decke, es wird alles gesteuert. Und ja, was wird denn passieren, wenn die AfD jetzt nächstes Jahr bei der Bundestagswahl überraschenderweise 51% holen würde? Was würde dann passieren in Deutschland?
Ja, da würde sich in Deutschland nicht viel verändern, weil die AfD hätte dann zwei Chancen. Also entweder sie könnte irgendwas tun, was tatsächlich das unser Leben verbessern würde, dann würde sie aber ganz schnell abserviert werden, oder sie müsste sich einfach unterwerfen. Und dafür gibt es ein wunderbares Beispiel. Also 2014 haben wir ja die Wahlen in Griechenland gehabt. Da ist eine Regierung an die Macht gekommen unter der Syriza, die gegen die Austeritätspolitik war. Als sich im Wahlkampf abzeichnete, dass die Syriza gewinnen würde, hat die EZB Griechenland kurzerhand von allen Finanzströmen abgeschnitten. Daraufhin hat die Syriza genau das Gegenteil von dem getan, was sie im Wahlkampf versprochen hat. Und das ist bei uns natürlich nicht anders, weil der Spielraum für Politiker in unserer Zeit, der ist fast gleich null. Also die haben keine Chance, wirklich richtig gravierende Veränderungen mehr vorzunehmen, weil das den Leuten im Hintergrund nicht gefallen würde. Also BlackRock und Co. können jeden Finanzmarkt der Welt in jede von ihnen gewünschte Richtung steuern und könnten da zum Beispiel die deutschen Finanzmärkte auch ganz schnell unter Druck setzen. Und auf diese Art und Weise kann keine Regierung auf Dauer überleben.
Also du denkst tatsächlich, wenn Alice Weidel Bundeskanzlerin wäre, würde sie auch nach Amerika fahren, sich die ominöse Kanzlerakte, wenn es die denn geben sollte, abholen und die Instruktionen empfangen, und genauso würde das Spiel weiterlaufen. Das ist für mich schwer zu glauben. Also
Ja, da muss man sich vielleicht so mal den Lebenslauf von Frau Weidel angucken. Also einmal war sie bei Goldman Sachs, dann war sie bei einem anderen großen Finanzunternehmen, die auch ihren Hauptsitz in den USA haben. Also ich halte das nicht so für ganz ausgeschlossen, also wenn man sich den Lebenslauf ansieht.
aber das finde ich ein bisschen einfach, weil ich will da wieder einmal Thomas Röper zitieren. Der hat gesagt, man kann nicht einfach sagen, dass wenn jemand am WEF-Treffen in Davos teilnimmt, dass der dann automatisch dazugehört. Und er sagte tatsächlich, wenn ich eine Einladung bekommen würde für Davos, würde ich da natürlich hinfahren und mir das angucken, was die Leute da erzählen und auch irgendwelche Leute kennenlernen wollen. Ist es überhaupt kein Problem? Kann man das denn so einfach sagen, wenn irgendjemand mal für Goldman Sachs gearbeitet hat, dass er dann gleich zu dem großen Spiel dazugehört? Ich meine, sie hat ihre Ausbildung gemacht, sie hat ihr Studium abgeschlossen und ist dann natürlich in den Arbeitsmarkt eingetreten, bevor sie wahrscheinlich überhaupt wusste, dass sie jemals so eine Rolle in der Politik spielen würde.
Aber interessant ist auch die Rolle, die sie spielt. Also was spielt sie denn für eine Rolle? Sie hält die Leute in dem Glauben, dass über das parlamentarische System tatsächlich noch Veränderungen möglich sind. Und diese Veränderungen sind über das parlamentarische System nicht mehr möglich. Wir haben das ja gesehen im Rahmen der vermeintlichen Corona-Krise. Da haben 2.200 Regierungen in der Welt haben plötzlich die gleichen Maßnahmen erlassen. Und Regierungen, die gegen diese Maßnahmen gewesen sind, da sind entweder die Regierungschefs plötzlich aus unerfindlichen Gründen gestorben oder zurückgetreten worden von irgendjemanden. Also in dieser Zeit, wie gesagt, der Spielraum, den Politiker haben, der ist heutzutage gleich null. Und wer die Leute was anderes glauben macht, der streut ihnen Sand in die Augen. Und das tut Frau Weidel natürlich über die AfD genauso. Und interessant ist ja auch, dass Frau Weidel immer dann, wenn es wirklich da so aussieht, als wenn die AfD wirklich in die Nähe der Macht kommen könnte, dass sie dann immer plötzlich viel, viel gemäßigter auftritt als vorher. Und das werden wir jetzt auch sehen bei den nächsten Landtagswahlen. Also wenn die dann tatsächlich so an die 49, 50, 51% rangehen, dann wird das Gleiche passieren wie in Thüringen und Sachsen, wo dann die führenden Vertreter dann plötzlich gesagt haben, ja, aber unsere Migrantenpolitik zum Beispiel ist doch die gleiche wie die CDU und sich der CDU auf diese Art und Weise anbiedern werden. Also da wird sich auf jeden Fall gar nichts ändern.
Ja, da gibt es ja auch noch ein schönes Beispiel, nämlich Meloni in Italien. Da hat man ja
Ja.
auch gedacht, oh, die rechte Meloni kommt jetzt an die Macht und da wird jetzt eine Menge passieren. Kannst du da was zu sagen?
Da ist überhaupt nichts passiert. Also die hat sich auch der Agenda unterworfen und außer Meloni gibt es auch noch den Herrn Milei in Argentinien, der vorher gesagt hat, er wird die Zentralbank in die Luft jagen, der inzwischen ein neues Ministerium gegründet hat. Ein Ministerium für Transformation klingt für mich wie ein Ministerium für den Great Reset. Und als Minister für dieses Amt einen ehemaligen Zentralbanker auch noch eingesetzt hat und jetzt auch noch im Silicon Valley gewesen ist, alle wichtigen Vertreter des IT-Gewerbes da getroffen hat und gesagt hat, er möchte Griechenland in ein Entwicklungsland für die künstliche Intelligenz verwandeln. Also mehr kann man sich dem digital-finanziellen Komplex nicht unterwerfen. Außerdem hat er sämtliche Verträge mit dem IWF weiter verlängert. Also Argentinien ist nichts anderes als eine Kolonie des IWF und der USA. Und das unter Herrn Milei, der vorher gesagt hat, also ich jage die Zentralbank in die Luft.
Du hast gerade die C-Zeit angesprochen. Mein Eindruck ist jetzt aber, dass diese Leute mit dem Rücken zur Wand stehen. Tatsächlich ist es ja so, sie haben jetzt vor ein paar Wochen das Affenpockentheater da abgezogen, was komplett im Sande verlaufen ist. Sie bekommen eigentlich gar nichts mehr richtig hin, ja? Also auch mit den Zentralbankwährungen. Es stockt ja alles, ja. In Nigeria ist es krachend gescheitert. Du hast es schon öfter erzählt.
Ja.
Ja, wie siehst du das? Besteht da nicht jetzt gerade eine Chance zu einem Umbruch?
Ja, ganz sicher. Also deswegen mache ich auch das, was ich mache. Aber das Wichtige ist, dieser Umbruch setzt voraus, dass viele Leute das Spiel durchschauen. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass viele Leute mit der Nase gestoßen werden, was da im Hintergrund alles läuft und das Interesse zum Beispiel an dem, was ich mache, ganz stark wächst und an den alternativen Medien auch insgesamt. Also es ist natürlich auch eine historische Chance. Also jede Krise birgt ja immer so zwei Elemente. Das eine, das ist die Gefahr. Und das andere ist die Chance, die sich damit auftut. Und im Moment tut sich natürlich eine historische Chance auf, weil die große Agenda im Moment ins Stocken geraten ist. Also du hast Nigeria erwähnt, die Einführung von digitalem Zentralbankgeld, die ist ganz gewaltig ins Stocken geraten. In Nigeria ist dieser Versuch gescheitert. Inzwischen ist das digitale Zentralbankgeld auch Thema in den US-Wahlen. Und zwar kein positives Thema, sondern die Politiker versuchen sich dazu brüsten damit, dass sie sich gegen diese digitale Zentralbankwährung aussprechen. Also da ist wirklich einiges im Gange, was der Elite überhaupt nicht gefällt. Und wir sehen, dass innerhalb der Elite auch ein ganz gewaltiger Machtkampf entbrannt ist. Also wir haben 50 Jahre erlebt, dass Klaus Schwab der unumschränkte Chef im WEF gewesen ist, also im World Economic Forum, dass er eine der absoluten Ikonen der Elite gewesen ist, hatte Zugang zu allen Regierungschefs der Welt. Und gegen den ist jetzt gerade vor einem halben Jahr eine Riesenkampagne gesteuert worden. Und zwar wegen Sexismus und Rassismus. Und offensichtlich ist die angestrebt worden im Hintergrund von Larry Fink, also dem Chef von BlackRock, weil es waren seine Medien, also die von ihm kontrollierten Medien, die Klaus Schwab das vorgeworfen haben. Also es gibt da offensichtlich einen heftigen Machtkampf innerhalb der Elite und das ist natürlich auch eine große Chance für den Rest der Welt, dass diese Leute sich gegenseitig zerlegen. Wir leben im Moment tatsächlich in einem Fäulnisprozess des Machtgefüges über uns allen. Und dieser Fäulnisprozess sollte gerade uns Deutschen zu denken geben, weil wir den vor 40, 45 Jahren auch schon mal erlebt haben. Also vor 40, 45 Jahren ist die DDR zerfallen. Die ist nicht zerfallen aufgrund der Einwirkung äußerer Gewalt oder aufgrund der Einwirkung äußerer Kräfte, sondern deswegen, weil sie verfault ist. Also die DDR hat sich von innen her zersetzt. Und das passiert immer, und das ist eine der Lehren der Geschichte. Wenn zu viel Macht in zu wenig Händen sich konzentriert, dann zerfällt diese Macht. Und vor so einem Prozess stehen wir jetzt im Moment auch weltweit.
Wie schätzt du denn die Macht der alternativen Medien ein, wozu wir ja auch gehören? Haben wir
Ja,
da irgendwie die Macht, irgendwas zu verändern?
die ist im Moment, also die wird immer wieder zersetzt, dadurch, dass die alternativen Medien natürlich auf die sozialen Netzwerke angewiesen sind. Und die werden natürlich gesteuert von den großen IT-Konzernen. Also wir wissen ja, dass ob es YouTube ist oder ob das Rumble ist oder egal welche Plattform X, das ist alles Teil dieses großen Spiels oder auch Telegram von Herrn Durov, der jetzt im Gefängnis sitzt. Übrigens auch ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Elite sich selbst zerlegt im Moment. Also da ist natürlich, sind wir alle von diesen Leuten abhängig, aber man muss trotzdem sagen, also ohne die Bevölkerung, dass die Bevölkerung alles mitmacht, können die Regierenden auch nicht an der Macht bleiben. Und die Einstellung der Bevölkerung weltweit zu den Regierenden, die wird von Tag zu Tag kritischer, weil die Leute am eigenen Leib merken, dass es ihnen nicht besser, sondern von Tag zu Tag schlechter geht.
Also ist noch nicht aller Tage Abend und
Absolut nicht.
wir erleben gerade, dass sich da wirklich was tut und sich die Elite, war die denn früher immer schon zerstritten oder gab es mal Zeiten, wo die quasi Hand in Hand ihre Macht erhalten und
Ja, das ist so,
ausgebaut haben?
wenn es gut geht, wenn alles gut läuft, dann sind sie natürlich sehr harmonisch, weil sie alle profitieren. Wenn es aber nicht so gut läuft wie jetzt im Moment, dann ist das so wie so ein Raubtierkäfig. Der eine möchte mehr kriegen als der andere und dann notfalls lässt er den anderen dann über die Klippe springen. Und das erleben wir im Moment. Also ob das nun Elon Musk oder Bill Gates oder Richard Branson ist oder so. Also all diese Leute se sehen natürlich zu, dass ihr eigener Vorteil am nächsten ist. Also das eigene Hemd ist das, was ihnen am nächsten ist. Und wenn der andere dann dabei drauf geht, dann ist dem das auch völlig egal. Also moralische oder ethische Hemmungen haben diese Leute kein bisschen.
Wie schätzt du in diesem Zusammenhang Wladimir Putin ein?
Also den schätze ich nicht viel anders ein als die Leute hier. Also ich meine, Putin hat jahrelang im WWF mitgemacht, immer seine Reden für My Dear Klaus gehalten. Putin war Young Global Leader des WEF, also und Putin verfolgt in Russland genau die gleiche Agenda wie im Westen, eben nur unter verschiedenen ideologischen Voraussetzungen. Also er erzählt den Leuten nicht das, was unsere Politiker erzählen, wenn sie das digitale Zentralbankgeld einführen, sondern er sagt seinen Leuten, also wir müssen uns vor den amerikanischen Sanktionen schützen, wir müssen die De-Dollarisierung vorantreiben, aber die Agenda ist genau die gleiche. Also dort wird auch die Digitalisierung vorangetrieben. Und das ist eine ganz wichtige Sache, was die Leute erkennen müssen. Das Wort Digitalisierung ist eigentlich ein Euphemismus, also ein beschönigender Ausdruck. Was wir erleben weltweit, ist nicht Digitalisierung, sondern die Errichtung einer digitalen Diktatur. Das ist das alles Entscheidende. Und an der Errichtung dieser Diktatur arbeiten alle Regierungen weltweit mit. Da gehören auch die BRICS-Staaten dazu. Da gehört Russland dazu. China ist dabei, hat das schlimmste Sozialkreditsystem inzwischen eingeführt. Indien gehört dazu. Indien hat den schwersten Schlag gegen das Bargeld 2016 schon durchgeführt. All diese Staaten machen mit, führen alle die gleiche Agenda im Schilde, machen das nur unter verschiedenen ideologischen Voraussetzungen. Und die westlichen Geheimdienste helfen natürlich dabei. Also das BRICS-Märchen zum Beispiel, dass das Heil von den BRICS-Staaten kommt, wird von den westlichen Geheimdiensten und natürlich auch von den westlichen sozialen Plattformen unglaublich geschürt.
Ja, du hast gerade das Sozialkreditsystem in China angesprochen. Aber das war ja auch nur ein Versuch. Es ist ja nicht so, dass das in China jetzt komplett flächendeckend in irgendeiner Form existiert. Soweit ich weiß, existiert es überhaupt nicht mehr, weil es sich
Doch.
nicht durchgesetzt hat.
Doch einiges existiert da schon noch. Also die Gesichtserkennung überall, die ist tatsächlich omnipräsent. Also dass man in Läden da per Gesichtserkennung bezahlen kann, dass wenn man bei Rot über die Straße geht, dass man dann negative Punkte bekommt. In bestimmten Städten natürlich ist das nicht flächendeckend. Also China ist viel zu groß, als dass man das da in allen ländlichen Gebieten hätte einführen können. Aber auch da in China gibt es natürlich große Widerstände. Also was uns hier überhaupt nicht berichtet wird, sind die ganzen Widerstände der Bevölkerung. Auch in den einzelnen Fabriken gibt es immer wieder Aufstände. Das wird uns alles nicht berichtet. Aber die chinesische Führung hat da auch Schwierigkeiten mit ihrem Volk. Aber die chinesische Führung arbeitet ja auch sehr eng zusammen mit dem digital-finanziellen Komplex. Also alle wichtigen Führer in China sind alle durch die Schule des WEF gegangen. Die kommen alle aus der Gruppe der Young Global Leaders. Also die Gruppe der Young Global Leaders aus China ist die zweitgrößte nach der aus den USA. Übrigens auch in Russland sind viele Young Global Leaders dabei. Pavel Durov ist auch einer der Young Global Leaders. Also die haben überall ihre Finger mit im Spiel. Aber wie gesagt, die Elite hat im Moment Schwierigkeiten, weil diese ganze Agenda zum einen so unmenschlich ist und den Leuten so aufstößt und zum anderen, weil sie den Lebensstandard der Menschen nicht anhebt, sondern seit einiger Zeit ganz drastisch senkt.
Nun ist die AfD jedoch eine der wenigen Parteien in Deutschland, die die direkte Demokratie in ihrem Parteiprogramm stehen hat. Das heißt, die AfD möchte ja das System verändern. Nur das geht natürlich nur innerhalb des Systems. Man kann nicht, sonst wäre es eine Revolution und die wäre verboten sozusagen.
Naja, wir brauchen eine Revolution, aber eine Revolution in den Köpfen der Leute. Und was die direkte Demokratie angeht, da sollte man sich mal in der Schweiz umsehen. Da besteht diese direkte Demokratie, hat aber überhaupt gar keine Auswirkung. Also in der Schweiz wird über jedes Turnhallendach wird abgestimmt, aber über die wichtigen Dinge, zum Beispiel wenn die UBS im Rahmen der Weltfinanzkrise plötzlich 56 Milliarden vom Staat bekommt, da wird nicht drüber abgestimmt. Also das ist einfach ein Sand in die Augen der Bevölkerung streuen. Also direkte Demokratie ist eine Illusion, die in unserer Zeit überhaupt nicht mehr irgendwie die jeder realen Grundlage entbehrt.
Na gut, aber in der Schweiz stimmt man schon auch über wichtige Sachen ab. Was bemerkenswert ist, dass man in der Schweiz darüber abgestimmt hat, dass Steuerhinterziehung keine Straftat mehr ist, sondern nur noch eine Ordnungswidrigkeit. Das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, genau, aber wem nützt das? Also das nützt ja hier auf jeden Fall den ganz Großen und den Großverdienern da drüben. Aber interessant ist, dass in der Schweiz zum Beispiel im letzten Jahr was ganz Großes stattgefunden hat. Oder war es sogar in diesem Jahr im März. Und zwar ist da die Credit Suisse von der UBS übernommen worden. Und da ist kein einziger Schweizer gefragt worden, ob er damit einverstanden ist, dass der Staat da auch mit großen Summen der UBS da garantiert keine Verluste zu machen. Da ist kein Mensch gefragt worden in der Schweiz, obwohl das ein wirklich bedeutendes Ereignis gewesen ist. Also das ist alles eine ganz große Lüge.
Wenn wir schon bei den Banken sind, was sagst du zur Commerzbank? Da ist der Staat jetzt teils ausgestiegen, hat, meine ich, 4% seiner Anteile verkauft. Wie bewertest du das?
Ja, das ist ganz interessant. Also man muss sagen, die Commerzbank ist ja im Rahmen der großen Weltfinanzkrise von 2007, 2008 in große Schwierigkeiten geraten. Damals ist der deutsche Staat mit 15% eingestiegen. Das heißt, dass der deutsche Staat dann auch ein großes Mitspracherecht hat bei dem, was mit der Commerzbank weiter geschieht. Jetzt hat die UniCredit, also die italienische Großbank UniCredit, einen Teil von der Commerzbank übernommen, also auch 4% vom Anteil des deutschen Staates. Und jetzt geht plötzlich das Gerücht um, dass die UniCredit vielleicht eine feindliche Übernahme plant. Interessant ist, wie die Commerzbank darauf reagiert. Die Commerzbank hat sich als Berater niemand anders als Goldman Sachs gesucht. Goldman Sachs, Hauptaktionär BlackRock, wird jetzt dafür sorgen, dass diese ganze Sache da irgendwie über die Bühne geht. Und interessant ist, wo ist Goldman Sachs noch vertreten? Also erstmal Herr Rolf Kukies, der Staatssekretär von Herrn Scholz, kommt von Goldman Sachs und die Staatssekretärin von Herrn Habeck kommt direkt von BlackRock, war vorher bei Morgan Stanley in der City of London. Also da sitzen die ganzen Banker unter sich und werden das ganze Ding unter sich auskungeln. Das Ganze ist für mich nichts anderes als ein weiterer Beweis dafür, dass BlackRock Deutschland fallen lässt, weil Deutschland der größte Konkurrent der USA auf dem Weltmarkt ist. Und BlackRock hat jetzt dafür gesorgt, dass VW in Schwierigkeiten gerät. Er sorgt jetzt dafür, dass die Commerzbank in Schwierigkeiten gerät. Und man darf auch eins nicht vergessen, die Commerzbank ist ganz wichtig für den deutschen Mittelstand. Und ich höre immer den Satz, also die deutsche Wirtschaft wird an die Wand gefahren, aber der ist nicht ganz richtig. Nicht die deutsche Wirtschaft hat an die Wand gefahren, sondern der deutsche Mittelstand. Also der deutsche Mittelstand ist der ganz große Verlierer unserer Zeit. Und gegen den richtet sich das alles. Und ohne den hat Deutschland überhaupt keine Zukunft. Und das ist das große Dilemma, vor dem wir stehen. Also unsere ganze soziale Struktur, also der Aufbau unserer Gesellschaft, der fußt auf dem Mittelstand. Und dieser Mittelstand wird im Moment zerstört. Und deswegen wird die Grundlage unserer Existenz im Moment zerstört. Aber das merken immer mehr Leute. Und deswegen verfruchtet also unsere Arbeit auch immer mehr.
Du hast gerade auch Volkswagen kurz angesprochen. Wie bewertest du das, was da jetzt gerade passiert bei Volkswagen?
Ja, bei Volkswagen ist auch interessant die Rolle von BlackRock, die BlackRock gespielt hat. Also wir haben bei Volkswagen zwei größere Einbrüche beim Aktienkurs gehabt. Einmal 2014 und jetzt 2022. 2014 fiel der ganze Einbruch zusammen mit der Hinwendung von BlackRock zur ESG-Agenda. Also die haben plötzlich angefangen, also diesen Klimawahn zu unterstützen. Die haben damals plötzlich gesagt, es muss dekarbonisiert werden, es muss E-Mobilität gefördert werden. Und da ist zufälligerweise gerade dann auch der Abgasskandal bei VW aufgedeckt worden im Jahre 2015. Also das ist mehr oder weniger parallel gelaufen. Und interessant war, der größte Kläger gegen VW war damals BlackRock zusammen mit Vanguard, also seinem Hauptaktionär, und mit State Street. Da muss man wissen, dass Hauptaktionäre von State Street sind sowohl BlackRock als auch Vanguard. Also die drei großen Vermögensverwalter haben VW damals auf 2 Milliarden Schadensersatz verklagt. VW musste dann 1 Milliarde bezahlen. VW hat aber einen langfristigen Schaden von etwa 32 Milliarden Euro erlitten. Also das war ein riesen Tiefschlag gegen VW. Der nächste Einbruch erfolgte dann 2022. Da ist der Aktienkurs dann wieder runtergegangen und im Moment ist der Aktienkurs ungefähr bei 90 Euro. Der war 2022 noch über 200 Euro. Also da muss man sagen, da ist dann auch wieder was passiert. Und was ist passiert? Also BlackRock hat sich da ganz zurückgezogen inzwischen aus VW und hat aber etwas anderes gemacht. Die sind nämlich nach China gegangen. Die haben bei der KP China zwischen 2016 und 2020 beantragt, wir möchten bei euch auf dem Markt als eigenständiges Unternehmen schaffen. Wir möchten nicht als Joint Venture, also mit einem chinesischen Staatskonzern kooperieren, sondern eigenständig in Eigenregie dort arbeiten. Und die KP China hat ihnen das erlaubt im Jahre 21. Was hat BlackRock sofort gemacht? BlackRock hat sich sofort den chinesischen Autoherstellern zugewandt. Was machen die? Die sind führend weltweit im Bereich der E-Mobilität, also Geely und BYD, Build Your Dreams. Das sind die größten Unternehmen da. Bei denen ist BlackRock groß eingestiegen. Klar, BlackRock steigt da groß ein, lässt Deutschland fallen. Was ist das Ergebnis? Dass VW in Riesenschwierigkeiten gerät und dass Deutschland weiter unter die Räder gerät. Das ist das Ergebnis der ganzen Sache.
Nun ist in Deutschland ja die Förderung für E-Autos von einem Tag auf den anderen gekappt worden, was viele, ja, viele Käufer und viele, die ein E-Auto bestellt hatten, in wirkliche Schwierigkeiten gebracht hat. Wie ist denn das in dem Zusammenhang zu
Ja,
erklären?
super, dass gerade die deutsche Wirtschaftspolitik die Leute immer mehr in Schwierigkeiten bringt. Aber wie gesagt, die deutsche Wirtschaftspolitik wird nicht von Herrn Habeck bestimmt. Herr Habeck ist beruflich nicht dafür qualifiziert. Der Mann ist an seinen Job gekommen, ohne zu wissen, wie eine Inflation funktioniert, muss man sich mal vorstellen als Wirtschaftsminister. Der wird gelenkt und gesteuert von seiner parlamentarischen Staatssekretärin von Frau Elga Bartsch, die von BlackRock kommt und die be bestimmt das Ganze. Und interessant ist, dass BlackRock im Hintergrund gerade aus dieser ESG-Agenda aussteigt. Also die sind gerade draußen und zwar deswegen, weil im Bereich der künstlichen Intelligenz eine Riesenentwicklung vor sich geht. Also wir wissen ja, dass zum Beispiel Nvidia, der führende Konzern im Bereich der künstlichen Intelligenz, gerade im Finanzsystem einen Riesenaufschwung hinter sich gebracht hat. Also wir wissen, dass da einiges passiert. Und das Wichtige ist, die künstliche Intelligenz, auf die alle im Moment setzen, verbraucht unglaublich viel Energie. Also der Bedarf an Energie wird in den nächsten Monaten und Jahren wahnsinnig anziehen. Und da kann man sich nicht mehr hinter der Klimaagenda verstecken. Da kann man nicht mehr sagen, wir müssen raus aus diesen ganzen fossilen Energien. Da wird man alle Energiequellen anzapfen müssen. Und da funktioniert die ganze ESG-Agenda nicht mehr. Und deswegen hat sich BlackRock im letzten Jahr auch aus dieser Agenda verabschiedet. Also da sind sämtliche Investmentfonds, die darauf fußen, die sind im letzten Jahr geschlossen worden.
Im Film Matrix gibt es eine Szene, wo gesagt wird, dass alles begonnen hat, als die KI angefangen hat zu existieren. Ja, das ist, finde ich, ganz interessant. Wie bewertest du die Entwicklung der KI? Also,
Ja, ich
was.
denke, dass da eine unglaublich gefährliche Entwicklungsstufe erreicht worden ist. Und zwar, ich bin kein Experte, was KI angeht, aber ich habe da einige Informationen von einigen Experten bekommen, die mir wirklich also die Haare im Nacken sich sträuben lassen. Also das eine ist Jeffrey Hinton. Jeffrey Hinton ist der ehemalige Chefentwickler von Google im Bereich der KI. Der Mann ist mein Jahrgang, Jahrgang 1950, also 74 Jahre alt und hat sich 50 Jahre lang mit nichts anderem als der KI beschäftigt. Der ist im vergangenen Mai ausgestiegen und zwar deswegen, weil ihm das Ganze zu gefährlich geworden ist. Das gleiche gilt für den Marketingchef von Google X. Google X ist das Gehirn von Google. Das ist ein ägyptischer Unternehmer namens Mo Gordat. Der ist auch ausgeschieden, weil ihm das Ganze zu gefährlich wird. Dann haben wir im letzten Jahr ja erlebt, vor ungefähr 9 Monaten haben Elon Musk und der Gründer von Apple, also Steve, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der mit Steven Jobs zusammen Apple gegründet hat. Und Richard Branson, die haben einen Brandbrief geschrieben und haben gesagt, im Bereich der KI ist die Entwicklung inzwischen so gefährlich, wir verlangen ein halbjähriges Moratorium. Die haben sich selber natürlich mit ihren Unternehmen nicht dran gehalten, arbeiten auch weiter. Die haben sich auf diese Seite Weise nur versucht reinzuwaschen. Aber im Moment ist da ein Stadium erreicht worden, was wirklich gefährlich ist, weil diese KI arbeitet im Moment mit so vielen Informationen und kann inzwischen auch tatsächlich so menschlich gesteuert werden, also dass kein menschliches Gehirn da mehr mithalten kann. Also das ist ungeheuer gefährlich. Auch was mit den humanoiden Robotern passiert. Also humanoide Roboter, das sind also Roboter, die wie Menschen funktionieren, die werden gerade in Massenproduktion in China hergestellt. Die sollten eigentlich diesen Herbst auf den Markt kommen. Die werden im nächsten Frühjahr weltweit auf den Markt kommen. Diese humanoiden Roboter haben so funktioniert, dass die, wenn die irgendeine Arbeit verrichtet haben, meinetwegen eine Maurerarbeit, dann haben die mit jedem Arbeitsgang diesen Arbeitsgang weiter optimiert. Die haben also selbst gelernt. Also das sind selbstlernende Wesen. Nun sind die aber in der neuen Generation an die KI angeschlossen. Das heißt, dass die über die KI mit allen anderen Robotern verbunden sind, also auch von deren Erfahrungen lernen können. Das heißt, der Lernprozess wird da ums Zehntausendfache, Hunderttausendfache oder Millionenfache beschleunigt. Also das ist natürlich eine unglaubliche Entwicklung, die einem tatsächlich wirklich also richtig Angst und Bange macht.
Was genau macht dir Angst und Bange, dass die Maschinen sich gegen die Menschen richten, so wie in dem
Alles.
Matrix?
Alles unmöglich. Also wir sehen ja, dass auch in den Kriegen diese humanoiden Roboter eingesetzt werden. Da werden im Moment die Roboterhunde eingesetzt. Also das ist da ist dem Einsatz ist da keine Grenze gesetzt. Und dann habe ich noch eine erschreckende Meldung, dass also außer der künstlichen Intelligenz jetzt noch eine Entwicklung eingesetzt hat. Und das ist die Entwicklung der organoiden Intelligenz. Organoide Intelligenz ist folgendes: Also die künstliche Intelligenz hat ja praktisch das menschliche Gehirn als Vorbild genommen. Und das Ganze dann in Bits und Bytes aufgespalten. Aber die künstliche Intelligenz kann bestimmte geistige Vorgänge, wie zum Beispiel assoziatives Denken, nicht so gut vollziehen wie das menschliche Gehirn. Da hat man inzwischen die Lücke geschlossen mit Organoiden. Organoide sind nichts anderes als künstlich gezüchtete, auf Stammzellen gezüchtete menschliche Gehirne. Und diese menschlichen Gehirne werden jetzt auch überall gezüchtet, also von bestimmten Firmen. Und diese Gehirne arbeiten etwa 30.000 bis 40.000 Mal so schnell wie die künstliche Intelligenz, wenn es um solche assoziativen Prozesse geht. Und wenn man die jetzt mit der künstlichen Intelligenz auch noch verbindet, dann hat man die nächste Stufe der Entwicklung erreicht. Und wenn man dann irgendwann diese künstlichen, also die humanoiden Roboter auch noch mit der organoiden Intelligenz verbindet, dann braucht man auch nicht mal mehr den großen Strom, weil die brauchen nur einen ganz kleinen winzigen Anteil an Strom. Also dann hätte man auch das Problem gelöst. Und außerdem, wenn die Dinger dann mal unabhängig vom Strom funktionieren, wer weiß, was dann passiert. Also es ist wirklich eine ganz gefährliche Entwicklung, von der die meisten Menschen heute überhaupt gar keine Ahnung haben.
Okay. Ja, das war jetzt harter Tobak, muss ich sagen.
Ist es auch wirklich, ja.
Ja, da ist ja selbst der Film Matrix nichts dagegen, ne? Was da
Ja,
auf
diese
uns
ganzen
zukommen
Filme
wird.
haben offensichtlich einiges vorweggenommen. Also die Fantasie der Drehbuchautoren hat da wohl ausgereicht, also so ein bisschen in die Zukunft zu gehen. Und da muss ich immer an diesen Satz von Ezra Pound denken, der mal gesagt hat, also die Künstler sind die Antennen der Menschheit. Also da haben einige Antennen wohl einiges vorweggenommen von dem, was uns möglicherweise blüht. Aber ich hoffe nur wirklich, dass diese Entwicklung dann irgendwann, dass der Einhalt geboten wird. Also es ist unglaublich wichtig, die Menschen über all das aufzuklären, damit die Menschen irgendwann aufstehen und sagen, stopp, das wollen wir alles nicht, weil das ist eine Welt, die ist so erschreckend und so unmenschlich, dass es sich also wirklich, dass man wirklich alles dagegen tun muss, dass dieser Zustand irgendwann mal eintreten kann.
Ernst, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die vielen, vielen Informationen, die du in diesem Interview gebracht hast. Ja, es ist schon, berührt mich gerade, was da gerade im Hintergrund alles passiert. Ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Ja, vielleicht als letztes nochmal. Also ich werde immer gefragt, wie hältst du das eigentlich durch, mit diesen ganzen Informationen da fertig zu werden? Und ich muss sagen, also wir sind ja nicht die Ersten, die in einer schwierigen Situation stecken. Also wenn ich an meine Großeltern denke oder meine Urgroßeltern, die haben zwei Weltkriege durchgemacht, denen sind die Bomben um die Ohren geflogen. Also bei mir ist noch keine Bombe, mir ist noch keine Bombe um die Ohren geflogen. Aber ich denke, ich bin denen gegenüber verpflichtet, also die Leute über das aufzuklären, was ich sehe und was ich merke, was schiefläuft. Und das tue ich. Und ich möchte gerne in die Zukunft gehen und ungefähr wissen, was mich erwartet. Und ich glaube, das ist für andere Leute auch wichtig, dass man nicht irgendwie ahnungslos in die Zukunft tapst und dann überrascht wird von den Entwicklungen, sondern dass man sich denen stellt, dass man klar sieht, dass es auch große Gefahren gibt, weil die einzige Weise, diese Gefahren zu bannen, ist, sich denen entgegenzustellen. Und dazu muss man sie zuerst einmal erkennen.
Ganz herzlichen Dank für das Schlusswort. Ich danke dir.
Danke, Helmut.
Liebe Zuschauer, Ihnen auch ganz herzlichen Dank fürs Zusehen und für Ihr Interesse. Ja, bitte abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie ein Like da, teilen Sie dieses Video mit allen Freunden, Bekannten und innerhalb der Familie. Ich bedanke mich ganz herzlich und sage bis bald.